Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich habe einen Vers, den ich mit euch teilen will und dann einige, wenn wir noch ein bisschen durch die Bibel wandern gleich, aber so der Schlüsselvers ist aus 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12. 5. Mose, Deuteronomium 10, Vers 12. Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ich überschreibe diese Predigt mit dem Titel, habt ihr hier vielleicht schon gesehen, Gottesfurcht treibt Furcht aus. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Furcht und verschiedene Dinge, die wir darunter verstehen können, auch verschiedene Dinge, die wir fürchten können. Deshalb ist ein bisschen paradox natürlich. Gottesfurcht treibt Furcht aus und ich will ja, das mit euch ein bisschen auspacken. Furcht ist kein beliebtes Wort. Sagen, möchtest du gerne mehr Furcht in deinem Leben haben? Sagen die meisten, eher nicht so. Wenn man psychologisch drauf guckt, kann man sagen, Furcht oder Angst, ist glaube ich synonym, hat eine wichtige Funktion. Ja, dass wir bestimmte Warnsignale wahrnehmen. Also es kommt irgendein zähnefletschender Hund auf dich zu. Wenn dann dein Körper auch eine gewisse Reaktion zeigt, deine Nerven eine bestimmte Reaktion zeigen, kann das ganz hilfreich sein. Dass du merkst, okay, hier könnte jetzt eine Gefahr lauern. Wenn du in einer brenzligen Situation auf der Autobahn bist, andere veranstalten ein Rennen um dich her und du wolltest nur mal den LKW überholen, dann ist es gut, wenn du aufmerksam bist und nicht tiefenentspannt halb eingedöst, sage ich mal. Ja? Also ich glaube, Furcht kann eine Schutzfunktion Gottes sein für uns, die uns aufmerksam macht für Gefahren. Also da ist ein Abgrund, da sind wilde Tiere, da ist Feuer, Achtung, da ist eine Grenze. Packt da nicht dran. Die Kinder lernen das dann durch Experimente. Hoffentlich sind die Experimente nicht ganz gefährlich, sondern steigern sich so langsam und merken, aha, hier am besten nicht nochmal draufpacken. Furcht richtet unsere Aufmerksamkeit auf etwas, was größer und stärker als wir ist oder so scheint. Ja? Nur das Problem ist, glaube ich, gar nicht die Furcht an sich, sondern dass wir oft den falschen Fokus haben. Was fürchten wir? Wir fürchten vielleicht die Meinung anderer Menschen über uns. Wir fürchten uns vor dem Älterwerden. Wir fürchten uns vor Spinnen oder vor Hunden. Wir fürchten uns vor Krieg oder dem Klimawandel. Wir fürchten uns vor der Zukunft. Wir fürchten uns vor dem Tod. Ganz unterschiedliche Dinge, auf die wir unsere Furcht richten. Und auch mit unterschiedlichem Gewicht, würde ich sagen. Die Bibel fordert uns auf, Gott zu fürchten. Nicht nur einmal, nicht nur im Alten Testament. Wir haben es hier gehört, was fordert der Herr noch von dir, als dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest. Also eine Forderung tatsächlich. Predigerbuch, Prediger Salomo, ganz am Ende ist das Fazit dieses Weisheitslehrers. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Oder Psalm 25, Vers 14. Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Luther 84, mit der ich aufgewachsen bin, hat hier: Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Also hier am Rat haben sie teil. Das heißt, er nimmt sie in seine Planung mit rein, in seine Gedanken. Er lässt sie seinen Bund wissen. Also da ist eine Vertrautheit, die verbunden ist damit, Gott zu fürchten. Also können wir schon mal Zwischenergebnis festhalten. Da geht es offensichtlich nicht um eine Distanz, die diese Furcht schafft, sondern eine Nähe, die hier möglich wird. Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Also das ist wieder Warnung vor Gefahr, aber gleichzeitig eine Quelle des Lebens. Wir haben in anderen Zusammenhängen, wenn wir von Angst reden, sprechen wir schon, dass Angst einengt. Das haben wir sogar sprachlich im Deutschen. Aber hier ist eine Gottesfurcht, die zum Leben führt. Das ist offensichtlich was anderes. Und nochmal 5. Mose 10, Vers 12, mit dem ich eingestiegen bin. Was fordert der Herr von dir? Dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, da geht es also darum, wie führe ich mein Leben, und ihn liebst und dem Herrn, dein Gott, dienst, nicht mit Heulen und Zähneklappern, sondern von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Also hier ist eine Vertrautheit, hier ist Liebe, und das ist, die steht nicht im Gegensatz dazu, den Herrn zu fürchten. Was ist also gemeint, wenn wir davon reden, den Herrn zu fürchten? Ich habe euch hier dieses Bergmotiv auf die Folie gepackt. Das ist jetzt ein Stockfoto irgendwo aus der Schweiz. Das ist nicht ganz meine Kragenweite, so mit Kletterset unterwegs zu sein, aber ich bin schon gerne in den Bergen, meistens eher wandern als Bergsteigen. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren schon mal in Schottland waren, mit unseren Jungs in den Highlands, traumhaft schön. Damals haben wir vom Berg aus die Hebriden gesehen, jetzt haben wir von den Hebriden aus den Berg gesehen, das war sehr schön. Und ich habe das ehrlich gesagt dann nicht ganz ernst genommen. Also ich war mit Jonathan und Isaac, die waren damals noch, wann war das, 19, also 7 Jahre jünger, und habe mir die Karte angeguckt und dachte, naja, die haben hier so 1000 Meter, 1100 Meter die Berge. Das ist so Brocken, Harz. Ja? Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie schlotternde Knie kriegt in Deutschland. Ich hatte ein bisschen übersehen, dass diese Berge bei Null, also bei Meereslevel, losgehen. Das heißt, du hast dann 1000 Meter Anstieg. Und es ist jetzt nicht ganz so schroff, aber es ist ganz schön schroff. Und wir waren auf dem Ben Ege, ich weiß bis heute nicht genau, wie man den ausspricht. Ich dachte, wenn ich hier Hilfe rufen muss, ich kann den Leuten gar nicht sagen, wo ich bin, weil mein Gälisch so schlecht ist. Aber wir waren auf diesem Berg, der hatte so einen Grat, über den man hochgeht, und dann gab es so einen Vorgipfel und dann den Hauptgipfel. Wer an Bergen unterwegs ist, kennt so einen Aufbau. Und zwischen dem Vorgipfel und dem Hauptgipfel gab es nochmal einen Grat. Und hoch war kein Problem. Da hast du den Gipfel vor Augen und irgendwie, ne, bis gehst da hoch. Dann haben wir da oben Pause gemacht und da habe ich schon gemerkt, okay, diese Plattform dieses Gipfels ist ganz schön klein. Also ne, gucken, dass nichts und niemand rechts oder links runterkullert. Und dann ging es wieder zurück und du stehst auf diesem Gipfel und du hast also wirklich einen schmalen Grat vor dir. Rechts und links geht es 200 bis 400 Meter runter und es sind da nur 5 Meter. Und ich habe gemerkt, also ja, ich hatte diesen Berg unterschätzt und ich habe wirklich Respekt bekommen. Ich habe neulich im Zeitschrift vom Alpenverein den Satz gelesen, die Berge, da ging es um die Alpen, sind kein Sportgerät. Ja? Die nötigen uns Respekt ab. Vielleicht, wenn du viel im Gelände unterwegs bist, dann bist du recht vertraut, dann fühlst du dich sicher, aber immer noch, gerade die Sicherheit im Gelände wird sich darin zeigen, dass du weißt, wann es brenzlig wird. da kommt eine Wetterfront hoch. Und du bist in Alpen, nachmittags Gewitter kommt. Damit ist nicht, das ist nicht wie wenn auf der Autobahn ein Gewitter kommt. Ne? Also so, es wird dann echt gefährlich. Und du musst dich entsprechend verhalten. Ich musste an dieser Stelle, den Jungs war das, die waren völlig entspannt dabei. Ich musste mich wirklich konzentrieren. Sagen jetzt mal dieses wunderschöne Bergpanorama drumherum ausblenden und nur auf diesen Weg gucken. Und dann war das eigentlich ein ganz normaler Trampelpfad. Also der war nicht schwer zu laufen, aber es war halt der Kopf, der dir sagt, oh, guck mal rechts und links. Also die Berge nötigen uns Respekt ab. Oder das Meer. Oder also wenn wir mit Naturgewalten zu tun haben, dann bekommen wir so eine Vorstellung davon. Und was nicht hilfreich ist, wenn du auf dem Berg bist, ist eine Panik, die dich lähmt. Also andere Situationen, waren wir mit Familie unterwegs und in den Alpen und da war ein langgezogener Grat, das war so ähnlich, nur dass das dann 50, 80 Meter dieser Weg war, wo es rechts und links so runterging, etwas geröllig. Und meine Tante hat irgendwann Panik gekriegt und konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück und hat sich irgendwann rittlings auf diesen Grat gesetzt und wollte sich nicht mehr bewegen. Und es brauchte dann eine Weile und Zureden durch meinen Onkel und so weiter, bis sie dann den Weg auch fortsetzen konnte. So, das ist nicht so hilfreich, aber ein Respekt, der sagt, okay, hier ist etwas, was größer ist, etwas mächtiger als ich. Das ist kein Spielzeug. Das ist kein Sportgerät. Ne, im Reisen sind wir das so gewohnt. Inzwischen, ne, man kann sogar inzwischen als Tourist ins All fliegen. Und wir gehen dann davon aus, ist alles Vollkasko versichert und uns kann nichts passieren. Und dann merken wir, ne, dann gibt es Todesfälle an der Zugspitze, was nun wirklich ein gut erschlossenes Gelände ist, aber weil sie eben denken, ja, da kann man mal eben so hochspazieren. Also ihr versteht vielleicht das Bild, was ich hier wiedergeben will. Wenn wir Gott begegnen, merken wir haben es mit einer Gewalt zu tun, die alle diese Naturgewalten, die ich gerade beschrieben habe, in der hohlen Hand trägt. Der so viel größer ist, der so viel mächtiger ist, der durch sein Wort dieses ganze Universum ins Dasein gerufen hat. Das heißt mal vom Teufel, dass er ihn durch das Wort seines Mundes auslöschen wird. Also hier ist eine Macht, die weit über unsere Vorstellungskraft geht. Und die natürliche Reaktion, wenn wir diesem Gott begegnen, ist nicht zu sagen, ach, das ist ja interessant, ich hatte noch ein paar theologische Fragen, die ich mal mit dir klären wollte. Also manchmal höre ich so, ja, wenn ich mal dann vor Gott stehe, dann will ich aber von ihm wissen, A, B, C, D, E, F, G. Und ich denke so, echt? Also ja, kann sein, dass du es wissen willst, aber ich glaube, wenn ich vor ihm stehe, dann sind diese Fragen alle ziemlich unwichtig. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann noch stehen werde. Jesaja sagt, ich sah den Herrn hoch erhoben auf seinem Thron. Unerhört, weil im ganzen Alten Testament immer wieder gesagt wird, niemand kann Gott sehen und leben. Weil er so, also so wie wenn du direkt in die Sonne guckst oder in die Brennkammer nuklear irgendwo reinläufst. Und er sagt, ich sah ihn. Und seine natürliche Reaktion ist, er fällt nieder und sagt, Herr, weh mir, ich vergehe. Denn ich habe unreine Lippen und bin von einem Volk von unreinen Lippen. Oder Petrus bei diesem großen Fischfang. Super Sache, endlich rollt der Rubel. Ja? Der Jesus kennt sich anscheinend doch mit Fischen aus. Aber mitten in diesem Boot, und ich erzähle es immer wieder, das Boot ist voll mit zappelnden Fischen. Und das Boot ist auf dem Meer. Zwischen diesen Fischen fällt Petrus auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder Johannes in der Offenbarung, der Jesus, den erhöhten Jesus sieht, strahlend hell, Augen wie Feuerflammen. Und ich fiel zu Boden wie tot. Der hat gar nichts mehr gesagt an der Stelle. Das ist die normale Reaktion. Wenn Menschen, das waren übrigens Menschen, die Gott kannten, die heilig gelebt haben, die hingegeben waren, wenn die Gott begegnen. Wir erkennen, und das ist eigentlich der Kern von dem, was wir mit Gottesfurcht meinen. Wir erkennen, Gott ist so viel größer. Gott ist so viel heiliger. Heilig heißt, er ist der ganz andere. Er ist nicht einfach unsere Kategorien ein bisschen hochgemotzt. Ja, also so, es gibt dieses Projektionstheorie, kennen vielleicht einige aus der Religionswissenschaft. Ja, der Mensch schafft Gott in seinem Bild, macht ihn halt ein bisschen größer als seinen Vater oder so. Das ist viel zu klein von Gott. Gott ist so viel größer als unsere Projektion. Gott ist so herrlich. Er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Und ich kann eigentlich nur zu Boden fallen. Und ich merke, wie klein ich dagegen bin. Wie ein Staubkorn vor ihm. Das ist Furcht des Herrn, Ehrfurcht, sagen wir auch. Wo wir ihn ehren und sagen, ich kann nicht einfach ihn abklatschen und sagen, ey, was geht? Es ist die herrliche Majestät. Und als gute Demokraten haben wir nicht so ein gutes Konzept von herrlicher Majestät. Wir haben gestaunt in Schottland, dann erzählte der Pastor aus dieser schottischen Gemeinde, sehr stolze Schotten, dass er vor dem britischen König predigen durfte. Und alle saßen ganz gerade und dachte, ja, also ne, die Schotten stehen schon für Schottland, aber das Königreich, die Krone und so weiter, das gilt dann doch. Aber hier ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und wir können ja eigentlich nicht auf unseren Beinen bleiben, wenn wir ihm begegnen. Und wenn wir denken, er ist harmlos, dann haben wir ihn noch nicht richtig erkannt. Jetzt bleibt es da nicht. Gottesfurcht führt uns zum Kreuz. Wie reagiert Gott? Ich hatte eben diese Begegnungen beschrieben bei Petrus, bei Jesaja, bei Johannes. Wie reagiert Gott jeweils? Wie reagiert Jesus? Er sagt nicht, was hast du denn für ein antiquiertes Gottesbild? Das ist doch völlig übertrieben jetzt. Bleib mal stehen, wir können doch hier so von irgendwie auf Augenhöhe miteinander reden. Er sagt, fürchte dich nicht. Er sagt, steh auf. Aber er sagt eben nicht, fürchte dich nicht, weil hier gibt es nichts zu fürchten. Es gibt diese wunderbare Szene, manche kennen die aus dem König von Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe, C.S. Lewis, Pflichtlektüre übrigens, wo die Kinder, die dort in dieses Narnia, in dieses Land transportiert werden, dann erfahren, dass der große König Aslan ein Löwe ist und dann fragen sie, ist he, auf in wunderbarem 50er Jahre Englisch, is he quite safe? Also ist er denn sicher? Und die Antwort, ich hab das Zitat hier, davor irgendwo, oder habe ich es nicht drin? Ja, und das, also sie unterhalten sich mit einem Bieber-Ehepaar, also ihr müsst das Buch lesen, dann ergibt es Sinn. Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? Wer hat irgendwas über sicher gesagt? Of course he isn't safe, but he's good. He's the king, you know. Natürlich ist er nicht sicher, aber er ist gut. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Nicht, weil er total sicher ist, so alles mit abgerundeten Ecken. Ja, er ist der König, aber er ist gut. Und er sagt zu Jesaja nicht, ach nee, so unrein bist du gar nicht, sondern ein Engel kommt mit einer Kohle vom Altar, berührt seine Lippen mit einer glühenden Kohle in dieser Vision, das klingt nicht sehr angenehm, aber er sagt, ich reinige dich. Und dann ist die nächste Frage, wen soll ich senden? Wer soll mein Bote sein? Und er gibt ihm einen Auftrag. Und er sagt zu Petrus, er erklärt Petrus noch nicht gleich den ganzen Weg zum Kreuz, aber er sagt, steh auf, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Der Engel sagt zu Johannes, steh auf, weil Jesus den Weg für uns frei macht. Weil er uns reinigt, weil er uns fähig macht, in Gottes Gegenwart zu stehen. Und das Kreuz sagt uns nicht, ihr hattet ein ganz falsches Bild von Gott, das ist gar nicht so schlimm mit der Sünde. Es gab mal eine Bischöfin, die vorgeschlagen hat, das Kreuz durch eine Krippe zu ersetzen oder ein Bild von einem Lämmlein oder so, das ist doch viel freundlicher. Nein, das Kreuz sagt, die Sünde ist real. Und das Gericht Gottes ist real. Der Zorn Gottes über die Sünde ist real. Aber Gott sucht sich auch nicht irgendjemanden, den er dann opfert, sondern Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er sagt, dieses heraufziehende Gewitter, was lebensbedrohlich ist für euch, das ziehe ich auf mich selbst in Jesus Christus. Das trage ich. Und darin bist du frei und dann bist du angenommen und dann kannst du kommen und dann will ich dich gebrauchen in dieser Welt. Aber versteht ihr, wir müssen beides im Blick behalten. Wir können auch nicht sagen, dass ja, das Kreuz löscht das alles aus und dann müssen wir da gar nicht mehr drüber reden. Sondern die Bibel ermahnt uns sogar und auch das Neue Testament, im Blick zu behalten, wer dieser Gott ist und wer wir sind und was nötig war, damit wir in dieser Gemeinschaft sein können. Aber dann auch in dieser Gemeinschaft zu leben. Und nicht die ganze Zeit zu zweifeln, ob wir denn da wirklich willkommen sind oder ob er noch irgendwas über uns rausfindet, was er noch nicht wusste. Und wenn ich das so formuliere, merkst du schon, wie absurd es eigentlich ist. Aber diese Angst ist manchmal da, weil wir das aus unserer Menschenfurcht kennen. Wenn die wüssten, wie ich richtig bin. Ja, das für Menschen lege ich nicht die Hand ins Feuer. Aber wenn du sagst, wenn Gott wüsste, wer ich wirklich bin, dann merkst du selber, was du da sagst. Er kennt dich durch und durch. Und er sagt, alles, was dich von mir getrennt hat, das habe ich ans Kreuz genommen. Und du bist frei zu kommen. Du bist willkommen bei mir. Und das, was wir vorhin schon gehört haben, Gott rennt dir entgegen. Schließ dich in seine Arme. Er will dich umarmen. Das gilt um Christi willen. Weil er alles getragen hat. Oder andersrum gesagt, Christus hat alles getragen, weil seine Liebe zu dir so groß ist. Und deshalb steht nichts mehr zwischen uns und ihm. Also es gibt eine Furcht, die sehen wir bei Adam nach dem Sündenfall. Er versteckt sich vor Gott. Netter Versuch. Adam, wo bist du? Aber es gibt eine Gottesfurcht, die sucht die Liebe und die Gnade Gottes. Und die ist eben, die muss sich nicht mehr verstecken, weil sie weiß, dass sie angenommen ist. 1. Johannes, Vers 4, Kapitel 4, Vers 18. Klingt vielleicht wie ein Gegensatz zu dem, was ich bisher gesagt habe. Aber ich glaube, es ergänzt das. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also eine Furcht, die Furcht vor der Strafe ist erledigt mit Jesus. Was bleibt, ist diese Ehrfurcht vor dem heiligen, großen, mächtigen Gott. Und die möchte ich niemals verlieren. Dass ich immer noch weiß, wer der ist, auf dessen Schoß ich sitze. Versteht ihr? Ich bin eingeladen auf den Schoß des Vaters. Aber ich will nie vergessen, dass er der König der Könige ist. Und das macht meine Anbetung ja nicht kleiner, sondern größer. Wenn du jemanden hast und du findest einen Freund, der und ihr geht gemeinsam durch Schwierigkeiten und ihr habt beide Angst und ihr tröstet euch gegenseitig, das ist großartig. Aber ihr wisst dann auch, das ist ein Geben und ein Nehmen. Du sagst, ja, ich bin ja auch nicht besser als du und wir können uns, wenn wir uns gegenseitig stärken können, super. Und ja, preist den Herrn für solche Freundschaft. Aber Jesus sagt nicht zu dir, ey, auch schön, dass du da bist, weil ich brauche das echt jetzt mal, dass jemand da ist. Theologen sprechen von der Allgenugsamkeit Gottes. Also auf Deutsch, der braucht dich nicht. Der kommt perfekt alleine klar oder in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit besser gesagt. Aber er will dich bei sich haben, weil er dich liebt. Nicht, weil er irgendwas von dir will, sondern weil er dich bei sich haben will. Und das macht die Liebe noch größer. Und das macht mein Staunen noch größer, wenn ich verstehe, was für ein Gott das ist. Und dann macht es meine Sehnsucht auch noch größer, dass er mich tatsächlich reinigt. Ich habe Ja, wir haben uns viel mit der Geschichte der Erweckung dort auf den Hebriden beschäftigt und ich habe euch hier nochmal die Kirche aus Bavas mitgebracht. Da waren wir vor ein paar Tagen noch. Kleines Nest dort auf dieser kleinen Insel, da sind so verstreute Häuser drumherum. Also das Dorf zu nennen, ist schon fast hochgepokert. Und in diesem Ort haben sich Geschwister zum Beten getroffen, über Monate, zweimal die Woche mindestens, für ein Eingreifen Gottes. Und irgendwann haben sie Psalm 25 gelesen, wo es heißt, wer darf stehen auf deinem heiligen Berg, wer darf vor dir erscheinen, wer reine Hände hat, wer ein reines Herz hat. Und dann betet einer dieser Brüder, die wirklich da durchgebetet haben schon die ganze Zeit. Herr, so wie wir sind, hat es gar keinen Zweck, dass wir zu dir kommen. Ist mein Herz rein? Sind meine Hände rein? Und er konnte gar nicht weiter beten, weil dann die Leute anfingen, zu Boden zu fallen. Also strenge Calvinisten in Schottland in den 40ern, ja, wohlgemerkt, keine wilden Pfingstler. Aber sie fielen einfach zu Boden vor dem heiligen Gott und fingen an, Buße zu tun. Und Gott fing an, ein neues Werk dort zu tun. Also eine Sündenerkenntnis führt nicht dazu, wenn sie vom Heiligen Geist ist, dass ich mich distanziere von Gott. Das ist dieser Weg von Adam. Sondern die führt dazu, dass ich zu ihm komme und sage, hier bin ich und ich merke, ohne dich kriege ich es nicht hin. Solange ich immer noch glaube, dass ich eigentlich ganz gut klarkomme und Gott ist dann wie so, ne, dieses Notfall Scheibe einschlagen, so wenn es mal gar nicht anders geht, da werde ich nicht weit kommen. Aber wenn ich mich ganz ihm ausliefere, dann kann er große Dinge tun. Er lädt dich ein. Wir haben es vorhin gehört, den Wochenspruch, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid, die ihr mit religiösen Wegen versucht habt, das selber zu machen. Ich will euch erquicken. Ich will euch ein neues Leben geben. Er drückt uns nicht nieder mit dieser Botschaft. Und wenn ihr hier rausgeht und von dieser Botschaft von Gottes, wo euch niedergedrückt seid, dann habe ich wirklich meinen Job nicht ordentlich gemacht. Es soll euch hochheben, in die Gegenwart Gottes ziehen, weil er so herrlich ist. Dieser große, heilige, ja, manchmal sagt die Bibel, furchtbare Gott, der uns so nahe kommt und will, dass wir ihm nahe kommen. Was für ein unfassbares Geschenk. Okay. Zum Schluss die Pointe aus meinem Paradox im Titel. Die Gottesfurcht vertreibt die Furcht. Ich hatte eingangs gesagt, Furcht lenkt unsere Aufmerksamkeit zu Dingen, die größer sind. Lenkt unsere Aufmerksamkeit zum heiligen Gott. Und das Ergebnis ist, dass andere Dinge, die wir fürchten, in die richtige Ordnung kommen, in die richtige Proportion kommen. Und das führt uns in die Freiheit. Also da sind Nöte, da sind Dinge, vor denen man Angst haben kann, die auch real sind. Wir setzen nicht die rosa Brille auf und sagen, das ja alles gibt's ja alles nicht. Aber wir kennen diesen heiligen Gott. Und dann bekommen die anderen Dinge ihren Platz. Gott macht frei von Menschenfurcht. Sprüche 29, 25, Menschenfurcht bringt zu Fall, aber wer sich auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht heißt, es ist mir wichtiger, was Menschen über mich denken, als was Gott über mich denkt. Und wenn ich weiß, dass dieser heilige Gott mich annimmt, dass er sein Ja über mein Leben gesprochen hat, was unerschütterlich ist, dann sind die wechselhaften Meinungen von Menschen, können immer noch schmerzhaft sein. Ich will das nicht leugnen. Ich mag das auch, wenn Leute mich mögen. Ja, also das ist normal. Aber ich bin da nicht mehr drin gebunden, dass ich dann alles mache und das Gegenteil, um irgendwie anzukommen. Es macht so unfrei. Und dann hast du es erreicht, dann ändern die ihre Meinung oder der Trend dreht sich oder so und dann stehst du wieder im Regen. Die Apostel stehen vor dem Hohen Rat, Apostelgeschichte 5, 29, und sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, ihr habt uns das befohlen. Ja, ihr droht uns mit Gefängnis und Schlimmerem. Aber wir dienen einem Höheren. Und er hat höhere Autorität, er hat höhere Loyalität verdient. Und diese Menschenfurcht hat nicht mehr die Macht. Ich sage nicht, die verschwindet. Ja, Mut ist nicht, dass du keine Angst hast, sondern Mut ist, dass du dich von der Angst nicht daran hindern lässt, die Dinge zu tun, die du tun sollst. Die Menschenfurcht hat nicht mehr die Macht, mich auszubremsen. Wenn ich Gott fürchte, werde ich frei von der Furcht vor falschen Gottesbildern. Es gibt zerstörerische Gottesbilder. Und auch mit dem Begriff Gottesfurcht kann man viel Schindluder treiben. Und da kann es toxisch werden. Und da kann es manipulativ werden. Und das führt in die Sklaverei. Und viele sind da in religiösen Denkmustern gefangen. Und sagen, ich muss mich noch mehr anstrengen, damit Gott irgendwie mich annimmt und so weiter. Oder Gott wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache und dann haut er mir eine rein. Ich erinnere mich an so, hat jemand erzählt von einem evangelistischen Gespräch, er hat über den Glauben geredet und der andere sagte, ich glaube nicht an Gott. Okay, wie ist denn der Gott, an den du nicht glaubst? Ich sage, ja, das ist so einer, der haut immer sofort rein und der guckt nur, dass ich was falsch mache und so weiter. Und dann sagte der Jesus-Nachfolger, ja, an den Gott, an so einen Gott glaube ich auch nicht. Also den will ich auch nicht haben. Wenn du erfährst, wie Gott wirklich ist, kannst du diese Muster hinter dir lassen. Ja, also nochmal, Adam, der sich versteckt, der hatte nicht verstanden, wie Gott ihm begegnen will. Petrus, der tropfend vor Jesus steht am Strand, am See von Genezareth und sich von Jesus fragen lässt, hast du mich lieb? Die Geschichte ist nicht zu Ende. Angst vor der Zukunft. Es gibt viel zu fürchten in dieser Welt. Meine Generation hat keinen sehr guten Job gemacht, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich sehe, in welchem Zustand diese Welt heute ist. Forscher sprechen von der Polykrise, ja, alle möglichen Krisen kommen zusammen. Und das ist furchteinflößend, ja. Aber wir haben einen Gott, der diese Welt in der Hand hält. Und wir haben nur tun, was wir tun in diesen Krisen. Und wir beten für Menschen, die da Verantwortung tragen. Aber am Ende ist das Gott der das letzte Wort hat. Und wenn du Angst hast vor Einsamkeit, ja, flüchte dich zu ihm. Vater und Mutter verlassen mich, sagt der Psalmbeter, aber der Herr nimmt mich auf. Bei ihm können wir geborgen sein. Und selbst die Angst vor dem Tod, ganz besonders die Angst vor dem Tod, hat ihre Zähne verloren. Der Tod ist immer noch schrecklich. Ich will das, manche behaupten, der Tod wäre ein Freund oder sonst was. Nein, der Tod ist schrecklich. Er ist der letzte Feind, der noch besiegt werden wird. Aber Jesus hat ihm schon die Zähne gezogen. Wenn er sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, dann muss der Tod mich nicht mehr zu Tode erschrecken. Weil ich den kenne, der den Tod besiegt hat. Petrus nochmal, der gleiche, der da am Strand vor Jesus stand. 1. Petrus 1, Vers 17, damit will ich schließen. Da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ja, er ist der Richter, aber er ist der Vater. Und er ist der, der in Christus ist und die Welt und uns mit sich selbst versöhnt. Und deshalb können wir getrost sein. Und wir wollen unser Leben in Gottesfurcht führen und haben keine Angst vor der Zukunft, vor dem Tod, vor unserem eigenen Scheitern, weil er so gut ist. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dieser große, herrliche, heilige Gott bist. Ich bete dich an. Ich beuge mich vor dir, weil du es wert bist, weil du, ja, mir keine andere Reaktion zulässt, als dass ich mich vor dir beuge. Und dann erfahre ich, dass du deine Hand auf meine Schulter legst und sagst, fürchte dich nicht, du bist mein. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Danke, Herr. Danke für deine Größe, danke für deine Heiligkeit, danke für deine Liebe, danke für deine Gnade. Wir ehren dich. Amen. Lass uns aufstehen und das nächste Lied zusammen singen.